Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Johannes, wir sind zu spät.
Ja, aber schon ganz schön gewaltig, ne?
Ah, erstmal herzlich willkommen zu Euromission, dein ESC-Podcast in der Juli-Ausgabe im August. Ja, wir haben es verkackt. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr trotzdem reinhört. Wir waren so sehr mit Sommer und Urlaub beschäftigt, dass wir vergessen haben aufzunehmen. Ist ja ESC-freie Saison, ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem Entschuldigung an alle, die darauf angewiesen sind, dass wir an den richtigen Tagen veröffentlichen.
Ich kenne das Gefühl.
Ja, für dich muss es auch schlimm sein, oder?
Ja. Nein, tatsächlich muss man sagen, wir waren relativ viel in Urlaub und dadurch ist ein bisschen kollidiert mit der Zeit. Deswegen ein bisschen später.
Ja, wir konnten uns das mal erlauben. Wie gesagt, im Moment ist ja, das ist ja wirklich auch so diese Folge. Deswegen ziehen wir jetzt gerade auch schon die Einleitung so in die Länge, weil wir wirklich auch sehr wenig über den ESC zu erzählen haben.
Ja, es waren jetzt nicht so die Breaking News, die gekommen sind, dass man jetzt besonders viel erzählen konnte.
Genau.
Deswegen beschäftigen wir uns heute mit ein paar kleinen, aber feinen Sachen.
Es gibt schon was, worüber wir sprechen, aber wirklich nicht so ganz, ganz wichtige Sachen. Wie war denn dein Urlaub erstmal übrigens, Johannes? Wie geht's dir überhaupt? Wir haben uns auch lange nicht gesehen.
Ja, das
kein
stimmt.
ESC, kein Kontakt ist ja, ja so, ne?
Ja, ich habe eine schöne Maurerbräune bekommen, glaube ich. Ich war am Strand, ich habe da gelegen, an der Nordsee. War schön.
Also bist du gut erholt?
Ja.
Ach, das finde ich sehr gut.
Ja, tatsächlich mal eine Woche mit gutem Wetter, das war erstaunlich. Und du warst viel unterwegs im Süden.
Genau, ich war in Bayern. Ja, mein Highlight war eigentlich, ich bin das erste Mal in meinem Leben in einem See baden gegangen. Es war unheimlich kalt und mich haben ungefähr 17 Bremsen gestochen. Und mir ist aufgefallen, ich hatte keine Badehose dabei, sondern nur eine weiße Unterbuchse. ja, das war dann etwas schwierig, aus dem Wasser wieder rauszukommen, weil es war sehr, sehr voll. Und ich hatte so ein süßes ESC-Outfit auf einmal an, transparent.
Finde den Fehler.
Ich werde es nie lernen, aber ist auch egal. Aber ansonsten war es tatsächlich gut. Ich bin auch gut erholt. Ich war 2 Wochen unterwegs. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Der Sommer läuft auf Hochtouren und vielleicht bin ich morgen oder übermorgen auch schon wieder im Urlaub. Ich mache das ja mal spontan.
Ja, ich bin da ja so ein Langplaner. Mal sehen, aus welchem ESC-Land du dann grüßt.
Ja, genau. Ach, das ist eine tolle Überleitung zu unserem Podcast. Das finde ich doch super. Lass uns über den ESC sprechen. Was ist im letzten Monat passiert?
Ja, unter anderem OGAE Second Chance Contest, ne?
Zumindest sind da die Teilnehmenden bekannt gegeben worden. Das stimmt. Für alle die nicht wissen, was der OGAE Second Chance Contest ist. Das ist jetzt quasi für alle, die wirklich in dieser Post-Eurovision-Depression sind und es gar nicht ohne den ESC aushalten können tatsächlich. Das sind Lieder, die von den Fanclubs der jeweiligen Länder ausgewählt wurden, die in den Vorentscheiden waren und es nicht zum ESC geschafft haben. Die kriegen quasi die zweite Chance und dürfen in einem eigenen Contest, der gar nicht live übertragen wird, sondern das ist alles ein fiktiver Contest, dürfen die gegeneinander antreten und dann gibt es quasi den Gewinner der Herzen aus den Vorentscheiden.
Ja, eine schöne Sache irgendwie, ne? Vor allen Dingen in dieser ESC-freien Zeit kommt genau richtig.
Ja, und weil wir ja auch die Vorentscheide begleitet haben Anfang des Jahres, sind da jetzt einige Lieder dabei. Ich glaube, wir müssen sie nicht alle vorlesen, aber es sind einige Lieder dabei, an die man sich gerne zurückerinnert aus der Saison 2024, oder?
Ja, unter anderem irgendwie Jacqueline mit Effortless oder auch Constructor. Kaino zum Beispiel mit Dame Digida. Deutschland natürlich auch dabei mit Rick und Oh Boy.
Ach, den habe ich ja sogar live gesehen.
Finnland, Sara Sipola mit Baskana.
Und ein Highlight für mich auch noch, Sirena von Erba aus Malta. Ja. Da war ich auch so Fan von.
Oder auch Basim aus Dänemark mit Johnny.
Ja, also da wurde wirklich gut ausgewählt. Tatsächlich haben viele Fanclubs auch einen eigenen Vorentscheid dann dafür wieder gemacht, weil es ist ja nicht immer der Zweitplatzierte jetzt ausgewählt worden, sondern quasi der Fanliebling, der vielleicht auch nur im Vorentscheid irgendwie Siebter oder Achter geworden ist.
Ja, interessant, ne? Also finde ich schon spannend. Bei manchen Ländern hätte ich mir tatsächlich was anderes vorgestellt, bei manchen ist es einfach sehr klar. Also was weiß ich, wie Estland zum Beispiel mit Olli und My Friend, da gab es eigentlich keinen anderen Song, wie der größere Qualität hatte, fand ich.
Das stimmt. Es sind viele Lieder dabei, die ich doch auch tatsächlich mag und wo ich mich auch erinnern kann, dass ich sehr gehypt war, auch hier im Podcast.
Finnland, sage ich nur, Finnland.
Ja, da gehen auch meine 12 Punkte hin, wenn ich das mal eben sagen darf, sage ich jetzt einfach mal. Also für mich, der Gewinner des OGAE Second Chance Contest ist auf jeden Fall Sara Sipula aus Finnland mit Paskana. Oder eben ganz knapp dahinter meine 10 Punkte, natürlich Jacqueline mit Effortless, die ja so tanzt, wie ich tanze, glaube ich, ne? Wer mich
in deiner Vorstellung.
Wer mich beobachtet auf dem Konzert in Amsterdam, der wird das bezeugen können. Also, ne, das ist, es ist schon so mein Tanzstil.
Realität und Wirklichkeit. Kennt ihr das auf Instagram, wenn dann Realität und Wirklichkeit gezeigt wird? Vielleicht könnten wir dies nächstes Jahr dann machen mit Bernhard und dann blenden wir vorher Jacqueline beim Tanzen. Ich bin dafür.
Oder ihr guckt euch einfach das Video bei uns auf Instagram an, wo ich zu We Will Rave tanze. Da ist die Realität auch schon abgebildet.
Wer das noch nicht gesehen hat, der müsste mal doch mal reinschauen. Da ist unser Wetteinsatz eingelöst. In einer sehr amüsanten, nicht zu ernstzunehmenden Version.
Ja, Jacqueline wäre stolz auf mich. Ich habe sehr viele Tanzmoves von ihr übernommen. Aber zurück zum Thema, Johannes. Wer wäre für dich der Gewinner des OGAE Second Chance Contest?
Jacqueline mit Effortless.
Ja?
Also ich finde, das ist ein absoluter Ohrwurm. Ich hätte ihn gerne beim ESC gesehen, tatsächlich.
Ja, wäre auf jeden Fall nochmal so ein schöner, erotischer Song gewesen. Da bin ich ja eben mal Fan von.
Aber auch, wie du sagst, Sara Sipula mit Paskana finde ich auch grandios gut. Kaino mit Dam Digida ist auch sehr unterhaltsam, mag ich auch wirklich gerne. Es sind viele Songs dabei, die tatsächlich mir besser gefallen haben als der eigentliche Act des Landes an dem Jahr.
Das ist ja tatsächlich jedes Jahr so, oder?
Häufig, dass man immer ein paar hat, die einem deutlich besser gefallen. Also Estland, Olli, my friend, fand ich deutlich besser.
Das ist natürlich der Reiz in der Vorentscheidssaison. Man entdeckt ja viele Lieder, die es nicht zum ESC schaffen. Und man muss ganz viel Frustrationstoleranz mitbringen, wenn man bestimmte Vorentscheide Samstag abends, wo andere Leute in den Clubs tanzen, vor dem Stream, vor dem brüchigen Stream anguckt und der Favorit wird nur Dritter.
Das ist immer ein schöner Moment, ne? Ja. Man geht dann so richtig zufrieden ins Bett. So richtig sauer. Hoffentlich fliegen die im Halbfinale raus. Ja. So dieser Gedanke der ersten halben Stunde.
Ja, dafür gibt es jetzt Revenge beim OGAE Second Chance Contest. Und die Frage ist natürlich auch für euch, liebe Zuhörenden, dürft uns gerne auf den sozialen Medien auch schreiben, wem gönnt ihr denn den Sieg beim Zweite Chance Contest? Wer, für wen gilt die Rache in diesem Jahr? Wer ist zu Unrecht rausgeflogen? Wer hätte beim ESC gut performt?
Schreibt uns gerne, uns interessiert das sehr, wen ihr zum Sieger küren würdet.
Und um mal weiterzugehen, nicht zum Sieger gekürt, aus bekannten Gründen, wurde beim ESC ja Jost Klein. Und wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, wir werden so lange über dieses Thema berichten, bis dieser sehr kurze Prozess, der ja gemacht werden sollte.
Das Eilverfahren.
Das Eilverfahren, weil Jost Klein ja so einen kleinen Skandal heraufbeschworen hat nach dem zweiten Semifinale. Wir erinnern uns alle daran. Wir werden so lange darüber berichten, bis dieser kurze, knackige Prozess dann endlich gelaufen ist. Ist er denn jetzt gelaufen?
Nein.
Okay.
Also mit dem Eilverfahren hat wohl jetzt nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, wie die Schweden Eilverfahren sonst machen. Das scheint irgendwie nicht so zu funktionieren.
Ja, zur Erklärung. Jost Klein soll ja in irgendeiner Art und Weise, zumindest wird ihm das vorgeworfen, Gewalt ausgeübt haben hinter der Bühne nach seinem Auftritt mit dem Lied Europapa im Semifinale 2. Er wurde dann disqualifiziert. Ein großer Shitstorm brach über alle möglichen Beteiligten heraus, über Jost Klein, aber auch über die EBU und so weiter und so fort. Das Ganze sollte schnell aufgeklärt werden. Wir haben bis jetzt zwar folgende Nachrichten: Jost Klein möchte vielleicht für Belgien im nächsten Jahr antreten. Das hat er mal auf einem Konzert gesagt, das ging doch groß durch die Medien. Es gibt noch viele andere kleine Nachrichten aus den Niederlanden, aber was letztendlich passiert wurde, wurde bis jetzt noch nicht aufgeklärt.
Nee, deswegen warten wir einfach mal ab, was kommt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten darüber.
Ja, mehr kann man darüber auch nicht sagen. Aber aus den Niederlanden gibt es noch einige andere Neuigkeiten. Und zwar hat das auch mit Malmö zu tun. Nicht 2024 Malmö, sondern 2013, als der ESC in Malmö war. Da hat ja Anouk diesen großen Niederlande-Fluch. Ich glaube, über ein Jahrzehnt keine Qualifikation fürs Finale. Ja. Und Anouk hat es mit Birds geschafft, die Niederlande wieder zum Erfolg zu führen. Es war ja auch ein großartiger Song. Wir waren alle irgendwie Fan davon, ne?
Ja. Auf jeden Fall, war ein toller Moment.
Und Anouk hat einen neuen ESC-Song geschrieben und dazu schon ein Statement abgegeben. Sie würde sich sehr gerne für den nächsten ESC ins Rennen selber werfen. Allerdings gibt es in den Niederlanden, das hat sie ganz klar gesagt, aktuell noch keine Vorbereitung auf den ESC 2025.
Ja, ich weiß nicht, ob man da sehr beleidigt noch ist, wie es aussieht.
Naja, dass es sich aber vorher klären muss, das kann ich irgendwo verstehen, weil letztendlich wir Hardcore-Fans warten ja auch tatsächlich auf ein Ergebnis und das ist man uns ja auch irgendwo schuldig. Was ist denn jetzt eigentlich letztendlich passiert?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man so lange wartet, so ist es ja nicht der Fall. Wenn sich herausstellt, dass es gar nicht so wild war, dann kann man ja auch von der EBU eine Entschuldigung irgendwo erwarten, finde ich persönlich. Gleichzeitig denke ich mir mal lieber ein bisschen zu viel Vorsicht, als wenn man am Ende einen Sieger, einen potenziellen Sieger hat oder einen Teilnehmer hat, der sich unangemessen verhält, finde ich lieber vorher die Disqualifikation, als wenn am Ende rauskommt, dass er, und das jetzt in den Raum gestellt, in irgendeiner Weise physisch jemanden angegangen ist.
Ja, die Entscheidung, das ging wahrscheinlich gar nicht anders damals, nur letztendlich, was steht dem jetzt im Wege, mal zu erzählen, was wirklich gelaufen ist?
Der Prozess, glaube ich. Aber ich finde es sehr komisch, dass von beiden Seiten nichts kommt. Also ich denke, im Endeffekt, wenn ich unschuldig wäre, würde ich ja komplett die Story schon erzählen, die gewesen ist. Und gleichzeitig, wenn ich sehr gute Belege dafür hätte, würde ich das ja auch erzählen, das, was gelaufen ist.
Ja.
So finde ich es sehr komisch. Wahrscheinlich ist es so eine Borderline-Sache. Dass es war was, aber vielleicht war es doch gar nicht so ganz so wild. Also so, dass keine der beiden Seiten wirklich sagen kann, ah nee, also der ist schuldlich bei der anderen Seite.
Ja, hochinteressant. Was wir aber noch wissen aus den Niederlanden ist, aktuell gibt es keinen Head of Delegation, denn der hat seinen Job an den Nagel gehängt, auch schon vor ein paar Wochen. Der hat jetzt auch lange Sommerferien, sagen wir es mal so. Die Rede ist von Tian van de Nieuwenhuizen. Der war Head of Delegation in diesem Jahr, ich glaube sogar im ersten Jahr und ist es jetzt nicht mehr.
Scheint gut gelaufen zu sein.
Ja, das heißt, man kann nur hoffen, dass wir in unserer nächsten Folge tatsächlich über den Ausgang des Prozesses sprechen können, damit die Niederlande pünktlich zur neuen Saison im September dann mit den Vorbereitungen beginnen kann. Aber ich meine, Anouk hat ja eh schon alles fertig, die könnte man ja einfach auswählen.
Ja, also wäre nicht mehr so viel Arbeit über, ne?
Nee, dann können sie sich ja doch noch Zeit lassen.
Ja, allerdings glaube ich gleichzeitig bei Anouk, ich weiß nicht, ob sie wiederkommen sollte. Ich glaube, der Moment, den sie hatte, kann nicht besser werden. Aber seien wir mal gespannt, ob es überhaupt eine Chance gibt oder ob die Niederlande nächstes Jahr lieber den niederländischen Song Contest für sich selber austrägt.
Auch das hat es schon gegeben. Vielleicht tritt Joost Klein für Belgien an und Anouk vielleicht für Luxemburg. Wir werden es mal sehen. Kann sich ja alles ändern. Und
aber wo wir von ändern sind, Bernhard, was müsste sich denn jetzt beim ESC ändern?
Ach stimmt, ja, wir hatten in der letzten Folge versprochen, dass wir uns ein bisschen was überlegen. Es ging halt um diese ganzen Skandale, also jetzt, wir brauchen nicht über ein Punktesystem oder so sprechen, sondern wir haben ja letztes Mal schon drüber gerätselt, wie kann man eigentlich den Song Contest wieder humaner machen, weil jetzt letztendlich viele Statements ja auch gegeben wurden von KünstlerInnen, die gesagt haben, das ist schon eine sehr, sehr stressige, anstrengende Veranstaltung, die nach außen hin sehr, sehr friedlich wirkt, aber hinter den Kulissen scheint es wohl sehr, sehr viel Stress zu geben.
Ein Haifischbecken sozusagen. Ja, ich denke, es wird nicht einfacher werden. Ich glaube, dass man vorher aber auch vielleicht die Künstler irgendwo gut briefen muss. Also die müssen wissen, dass sie sich da für eine Woche in ein absolutes Haifischbecken bewegen, wo ständig eine Kamera im Gesicht sein wird, wo ständig was neu aufgenommen werden muss. Durch die ganzen Social-Media-Sachen wird es, denke ich, auch nicht weniger, als es vielleicht vor 10 Jahren gewesen ist. Da war es ja doch deutlich ruhiger. Hier musst du ja teilweise neben der Promo, die für den ESC stattfindet, ja noch Nebenpromo machen, deine Kanäle bespielen, die der EBU bespielen. Es ist, glaube ich, nicht wenig und ich glaube, dass viele Künstler auf diesen Medienhype, weil, seien wir mal ehrlich, es wird nicht aus jedem Land einer der Top-Künstler an den Start gehen oder auch diese gleiche mediale Aufmerksamkeit haben, wie vielleicht jetzt in dieser Woche, 2 Wochen, beim ESC dann. Und ich glaube, dass die Künstler vielleicht dort mental darauf gebrieft werden müssten.
Das heißt, du möchtest psychologische Betreuung beim ESC?
Nein, aber ich glaube schon, dass sie ein Briefing bekommen müssen und sich darüber im Klaren sein müssen, wie stressig das wird. Weil ich kann mich nicht darüber beschweren, wenn ich die Möglichkeit habe, beim ESC teilzunehmen, weiß ich, das wird eine ganz anstrengende, heftige Zeit. Und ich glaube, das muss ich vorher wissen. Wenn ich das nicht weiß und ah, das wird alles total schön und am Ende ist es totaler Stress und es ist vielleicht gar nicht so schön, weil es so stressig ist, dann bin ich vielleicht deutlich angespannter und dann fahre ich vielleicht auch schneller aus der Haut, habe gar nicht so viel Spaß an der ganzen Nummer, als wenn ich mich schon psychologisch darauf einstelle. Es wird einfach vielleicht 2 Wochen richtig, richtig anstrengend, richtig heftige Arbeit.
Ja, die Frage ist natürlich, wessen Verantwortung ist das? Meiner Meinung nach ist das Aufgabe der Delegation und nicht Aufgabe der EBU. Ja. Also wenn du als Delegation einen Künstler auswählst, und das hat zumindest, wie man das beobachten kann, ja auch in vielen Ländern geklappt, dass der Künstler, die Künstlerin geschützt wird und dass darauf geachtet wird, dass es dem Menschen gut geht. Aber es kommt natürlich auch immer so auf den Charakter an. Und da kannst du, glaube ich, keinen Standard irgendwie entwickeln. Von daher habe ich nochmal in die andere Richtung überlegt. Ich weiß, das hat alles viel mit Geld zu tun und es hat alles auch viel mit der Präsenz der Länder zu tun. Aber meiner Meinung nach, und ich kann selbst kaum glauben, dass ich das sage, müsste der ESC verkleinert werden. Also ich glaube, es ist wirklich, wie schaffst du es auch? Allein der Tag hat nur 24 Stunden. Wie willst du an einem Tag auf 26 Länder achten? Das ist ja ein riesiger Drahtseilakt, den man da macht. Und gerade im Zuge dessen, dass sowieso nicht mehr so viele Länder Interesse daran haben, am ESC teilzunehmen, denke ich mir, es ist vielleicht besser, den Stress zu reduzieren, wenn man sagt, man geht vielleicht von 26 auf, man muss ja jetzt nicht auf 5 Länder gehen, aber wenn man vielleicht 20 Länder im Finale hat, sodass es alles ein bisschen kompakter ist, sodass jeder ein bisschen mehr Qualitätszeit bekommt, damit alles nicht so überfüllt ist, damit auch die Sendung ein bisschen kompakter ist. Das ist sowas, woran ich aktuell denke. Vielleicht muss man das Ganze einfach ein bisschen kompakter machen, weil du wirst niemals ändern können, dass das Ganze von Kameras und von Social Media begleitet wird. Ganz im Gegenteil, wenn, dann wird es mehr werden.
Ich sehe es anders. Ich glaube, dass tatsächlich durch die Anzahl der Leute verteilst du ja auch die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, wenn du weniger hast, richtet sich ja noch die Information bzw. die Aufmerksamkeit ja noch mehr komprimiert auf die Künstler. Umso weniger du hast, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt der Einzelne. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht müsste es klare Richtlinien geben hinter der Bühne. Hat es ja scheinbar gegeben, ob die dann sagt, der ist teilweise nicht eingehalten worden. Das berichteten ja auch andere Künstler, dass es dort auch klare Richtlinien gibt, die da auch noch umgesetzt werden. Aber ich glaube wirklich, dass was mit Resilienz zu tun hat, der Künstler tatsächlich auch. Das wird nicht weniger werden. Und wenn ich mich nicht in der Lage fühle, diesem Druck standzuhalten, glaube ich, weil das ist, finde ich, Voraussetzung, dass ich sowas kann. Das ist genau wie der Schiedsrichter beim Fußball. Wenn der nicht damit leben kann, in so einem Stadion mit 60.000, dass der ausgepfiffen wird für irgendeine Entscheidung, ob die jetzt richtig oder falsch war, und dann zu Hause sitzt und darüber weint, dann ist es vielleicht nicht der richtige Job für ihn.
Der Unterschied ist ja nur, du bist ja nur einmal beim ESC. Wenn du auf der Bühne stehst und merkst, ich kann das nicht, dann ist es schon zu spät.
Ja. Aber wie gesagt, wie du das auch sagst, für mich ist es auch nicht die EBU, aber die Delegationen. Und die müssten genau wissen, was sie tun. Die müssten genau wissen, wo schütze ich vielleicht meinen Künstler. Ich lasse gar nicht den Künstler teilweise reden. Hier ist der Stopp von der Delegation. Ich muss für den Künstler teilweise auch regeln. Und bei manchen Delegationen hatte man das Gefühl, das läuft aber auch gut. Oder bei manchen hatte man auch das Gefühl, der Künstler ist damit zum Beispiel auch komplett im Reinen und schafft das alles gut. Vielleicht wirkt das nach außen manchmal anders, als es im Inneren aussieht, aber ich muss zum Beispiel nicht sagen, dass die deutsche Delegation zum Beispiel jetzt überfordert ausgesehen hat.
Nee, und der Künstler letztendlich auch nicht. Der Isaak war, zumindest was man jetzt so beurteilen konnte von den Interviews und wie er aufgetreten ist, wirkte er relativ relaxed.
Ja, deswegen. Und ich glaube, wenn man da einen guten Job macht, und das scheinen die Deutschen, so viel man sie kritisiert, ja wirklich auch gemacht zu haben, lief das ja auch gut. Ich glaube, dass viele sich auch in Nebenschauplätzen zusätzlich bei diesem ESC verfangen haben. Das ist noch mehr als die eigentliche Show und die eigentliche mediale Präsenz. was sage ich zu Israel, was mache ich da, boykottiere ich was, mache ich irgendwas pro Israel, gleichzeitig die ganze Nummer noch mit den Fahnen, welche dürfen jetzt rein, welche nicht, dass man vielleicht sich viele Nebenschauplätze selbst geschaffen hat. Und es waren nicht positive Nebenschauplätze, wie was, was ich vielleicht mit Nemo, wo klar gezeigt worden ist, mit Non-Binary, dass man da positiv gegenübersteht. Das ist eine ganz positive Sache, aus der kann ich Kraft ziehen. Aus dieser ganzen Nummer mit Israel kann ich keine Kraft ziehen. Daraus verpulver ich meine Kraft. Gleichzeitig vielleicht mit Anschlagsangst oder sonstiges. Das nimmt Kraft, wenn ich mich da zu sehr mit beschäftige, mit Nebenschauplätzen und auch mit Attackieren anderer Künstler, dann habe ich ein Problem.
Wenn man mal guckt, ich glaube, die Hauptverantwortung liegt eben bei der EBU. Und was ich mir wünschen würde, ist, wenn die einfach klarere Statements setzen würden, oder? Ja. Also letztendlich, bestimmte Länder dürfen teilnehmen. Die müssen nicht selber überlegen, mache ich jetzt oder mache ich das nicht. Es ist die Verantwortung der EBU, ob sie das Ganze stoppen oder nicht. Bestimmte Ausartungen, bestimmte Fragen in Pressekonferenzen. Ich finde, wenn man das Ganze unpolitisch halten will, dann ist das die Aufgabe der EBU. Und ich glaube, in die Richtung wird es auch gehen, denn wir reden ja, wir haben ja noch eine Folge, die jetzt veröffentlicht wird, der Ausblick 25, der Blick auf den ESC 2025 in der Schweiz. Gibt ja jetzt auch einige neue Stellen, die geschaffen wurden. Vielleicht will man das ein bisschen breiter schultern, sodass der Martin Öster da nicht immer alleine ausgebucht wird.
Ja, der arme Martin. Nein, aber wie du da sagst, klarere Statements der EBU, manche Pressefragen in diesem Jahr wären einfach gewesen, wenn man sie einfach nicht erlaubt hätte.
Aber da war dann irgendwann der Punkt überschritten, da ist das eskaliert und da hatte das niemand mehr in der Hand. Das haben wir dann ja auch gesehen, ja. Das war ja dann nachher eine große Katastrophe. Da kann man nur hoffen, dass das durch einige Änderungen der EBU letztendlich geändert wird und wir vielleicht auch hoffentlich im nächsten Jahr vielleicht weniger oder auch vielleicht gar keinen Krieg haben.
Ich glaube, es wird nicht weniger.
Man darf das doch hoffen.
Ja.
Lass mich das mal hoffen.
Hoffen wir es mal. Aber ich bin da sehr gespannt, wie man damit umgeht, weil ich glaube, noch so ein Chaos möchte man nicht nochmal. Und ich hoffe, dass die Delegationen sich teilweise deutlich besser benehmen. Wenn man sich an Belgien erinnert, die teilweise dann was anderes eingeblendet haben. Da finde ich sehr schwach, das Ganze. Also dann, wie gesagt, lieber gar nicht teilnehmen und sagen, ich möchte es nicht, deswegen als sowas.
Ja, das hat ziemlich viele Wellen geschlagen und wir, da zitiere ich dann Anke Engelke, EBU, we are watching you, it's a long way. Oder was hat sie damals zu Aserbaidschan gesagt?
Irgendwie sowas.
Europe is watching you. Und damit können wir das abschließen, aber ihr dürft uns natürlich auch immer eure Meinung sagen, das wisst ihr. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt für Änderungen, können wir da im nächsten Podcast sehr gerne drüber sprechen. Nutzt dafür doch auch einfach gerne die gängigen sozialen Kanäle. Ja, und Johannes, das waren so die etwas größeren Themen. Jetzt haben wir noch so ein paar kleine Häppchen aufgeschrieben hier auf unsere zwei DIN A4 Zettel.
Ja, Isaac ist noch auf Tour und geht auch wieder auf Tour. Und zwar ist er am 17.8. in Radolfzell. Und dann geht er nämlich auch noch im November und Dezember weiter auf Tour. Dort hat er verschiedene Daten. Ich glaube, 12 Events sind es, stand jetzt, wenn man bei Ticketmaster guckt. Vom 22. November geht es, glaube ich, in Osnabrück los. Und der letzte Termin, der zumindest hier mal bei Ticketmaster angezeigt wird, ist der 9. Dezember in Hannover. Also der ist ganz schön unterwegs und freut mich, dass er diese große Tour dann machen kann.
Das scheint irgendwie so eine Clubtour zu sein. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen gegoogelt. Ich finde das hervorragend. Ich finde, was da letztendlich für Isaac rausgesprungen ist, nicht nur der 12. Platz beim ESC, was ja ein riesiger Erfolg auch für Deutschland ist und für ihn sicherlich auch, sondern dass das Ganze jetzt weitergeht und dass er Reichweite bekommen hat und dass er da jetzt Ende des Jahres Clubs füllt und ja seinen Traum leben kann, das finde ich irgendwie ganz großartig.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, die das Wichtigste ist, ist vielleicht einfach von der Musik auch leben zu können. Und das sind so Schritte dahin, dass das funktioniert. Und das wünsche ich ihm.
Und der ESC hat eine Karriere angekurbelt. Wann war das denn das letzte Mal so?
Ja, bei Malik Harris hat es auch funktioniert.
Ach ja, okay, dann ist das ja noch gar nicht so lange.
Der ist zwar letzter geworden, bei dem hat das aber auch sehr gut funktioniert. Also,
es sind Sachen, die sieht man aber manchmal nicht. Ne? Nee. Man denkt nur, was weiß ich, irgendwie letzter Platz oder hat mir nicht gefallen oder irgendwas. Letztendlich ein großes Publikum wurde erreicht und wir beobachten das mal weiter. Also ganz, ganz viel Spaß und Erfolg für Isaac.
Auf jeden Fall. Wer aktuell nicht auf Tour geht, ist Lena.
Ach.
Ja, nee, ohne lustig zu sein dahinter, Lena hatte jetzt verschiedene gesundheitliche Probleme, immer wieder wohl mit Schmerzkrämpfen, sodass sie kurzfristig Auftritte absagen musste. Hat wohl auch immer wieder probiert, aber sie sagt wohl selber über sich, dass es sehr überraschend für sie jedes Mal und das ganze Team kommt, wenn diese Schmerzattacken dann kommen, diese Schmerzkrämpfe, wie sie da wovon berichtet, dass das plötzlich passiert. Und jetzt hat sie wohl die Reißleine für sich selbst gezogen und ihre komplette Tour abgesagt. Und müsste jetzt erstmal auf sich selber achten und wieder fit werden.
Gute Besserung an Lena. Ich weiß, es gibt ganz viele Gerüchte, weil sie, glaube ich, auch im letzten oder vorletzten Jahr schon eine komplette Tour abgesagt hat. Es gibt immer ganz, ganz viele Gerüchte, warum das letztendlich passiert, ob da die Tickets nicht richtig verkauft werden oder ob tatsächlich auch irgendwie so eine Art Burnout, das steht ja auch immer im Raum, ob man sich da zu viel vorgenommen hat. Ist ja egal, was da passiert ist. Grüße an unsere Siegerin 2010 und gute Besserung. Und ich hoffe, Lena geht es gut.
Da kann ich mich nur anschließen.
Jetzt mache ich wieder eine tolle Überleitung. Weißt du, wem es auch bald sehr gut gehen wird?
Uns!
Nämlich am 12.12. wird es uns besonders gut gehen. Das müssen wir natürlich dringend erzählen. Wir haben uns wieder einmal Tickets organisiert für das große Songfestival Fest. Oder auf Niederländisch gesagt, het grote Songfestivalfeest in Amsterdam und auch in weiser Voraussicht, dass ja eventuell es sein kann, dass wir im nächsten Frühjahr nicht nach Amsterdam fahren können, zumindest nicht zum ESC-Konzert, je nachdem, was das in den Niederlanden jetzt so bringt. Umso mehr sollten wir das genießen, dass wir zu diesem All-Stars-Konzert fahren.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Da werden wir wieder viele sehen. Ich weiß nicht, wer von euch dabei ist, schreibt uns doch gerne, vielleicht sieht man sich da auch. Das ist immer ein großes Highlight, wenn man bedenkt, wie viele der All-Stars dort immer wieder anrücken und man wirklich so ein Flashback in diese Jahre zurückbekommt, an denen sie angetreten sind. Ne?
Ja, das ist großartig. Ich habe auch vorhin noch nachgeguckt, es gibt noch Karten. Also man kann das einfach googeln. Het Grote Songfestivalfest, die haben eine eigene Website und die haben auch eine Instagram-Präsenz. Da kann man sich das Ganze ansehen. Tickets sind ja in verschiedenen Preiskategorien zu halten. Es ist eine riesige, riesige, riesige Halle und auch extrem inklusiv und familienfreundlich. Also man sieht da, das geht meistens um 8 Uhr los. Und man sieht auch ganz viele Kinder da, anders als jetzt auf diesen Konzerten, wo wir sonst sind. Also es ist eine riesige Familienveranstaltung.
Ja, es ist ein bisschen anderes Publikum als bei diesen Vorkonzerten tatsächlich. Viel mehr Niederländer, finde ich tatsächlich.
Ja.
Aber sehr, sehr schön, macht immer sehr viel Spaß und es ist immer eine gute Stimmung da. Ist, glaube ich, direkt neben der Johann Cruyff Arena, da haben wir die letzten Male geparkt. Wenn einem von euch das was sagt, da kann man dann parken. Ist direkt dann da dran, also sehr einfach auch mit dem Auto zu fahren. Wer nicht gerne Großstadt fährt, ist einfach. Braucht die gar nicht in die Stadt rein.
Genau, liegt gar nicht zentral in Amsterdam, sondern etwas außerhalb, in so einem etwas kleineren Stadtteil. Große, große, große Empfehlung. Wir freuen uns da schon riesig drauf. Und ich habe hier auch gerade geöffnet, welche ESC-Stars schon zugesagt haben. Und wer jetzt...
Es ändert sich ja eh 5-mal noch.
Das stimmt, aber wir gucken mal drauf. Wer jetzt nicht weinen muss, ist kein richtiger ESC-Fan. Und das ist jetzt auch die Begründung, warum so viele Leute da Spaß dran haben. Wir haben folgendes Line-Up bis jetzt. Und das sind meistens wie viele? Um die 30. Um die 30. Wie nennt man die Leute, die da antreten?
KünstlerInnen?
Nee,
All-Stars.
Noch mehr eigentlich. Es sind wirklich diese Goldstücke des ESC, sagen wir es mal so.
Before I was a Eurovision Legend, um es mit den Worten von Alexander Rybak zu sagen.
Ja, der hat noch gar nicht zugesagt. Das wundert mich, der ist sonst immer dabei. Aber wer zum Beispiel kommt, ist Kerje, Baby Lasagna, Johnny Logan natürlich.
Der darf nicht fehlen.
Genau. Poliginova aus Bulgarien, Verka Seduchka, Go-A, Nemo, Loreen, Esten, Gion Stiers, Katrina von Katrina and the Waves. Ist immer eins meiner Highlights, muss ich sagen. Ne?
Das ist echt cool.
Obwohl es ja auch so eine kleine verrückte Oma mittlerweile ist. Dann haben wir Christian Kostov aus Bulgarien. Guy Sebastian kommt aus Australien. Den finde ich ja auch ganz gut.
Hast du schon den Backstage-Pass gebucht, Bernhard?
Reden wir dann nochmal drüber. Markus und Martinus aus Schweden. Und jetzt die letzte Zusage kommt tatsächlich von Nicole aus Deutschland.
Nicole.
Und dass die auf Konzerten gut ist, das könnt ihr auch auf Instagram sehen. Das haben wir auch im letzten Jahr schon festgestellt. Da waren wir auf einem Nicole-Konzert.
Oh ja.
Ja. In welchem Hotel hat die nochmal geschlafen?
Noch?
Hotel Cascada, ne? Ach, das war einfach so schön. Ja, also ich, das ist noch lange nicht das komplette Line-Up. Da wird es noch mindestens 10, 12, 13, 14 KünstlerInnen geben, die da im Laufe der nächsten Monate zusagen. Wer nichts von diesem Konzert gewusst hat, macht euch mal schlau. Für ESC-Fans ist das wirklich etwas, was man besuchen sollte, gerade weil es noch vor dieser Vorentscheidssaison ist und in der Weihnachtszeit. Und
es hat auf jeden Fall was. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, und in der Weihnachtszeit, sogar noch etwas davor, ist dann auch noch der Junior ESC. Und da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Wir haben mittlerweile einen Künstler für den Junior ESC. Bjarne wird für Deutschland singen. Der wurde ausgewählt vom KiKA, gab es ja eine Abstimmung. Wie im letzten Jahr auch tatsächlich, kleine Songsnippets und Performance-Ausschnitte wurden gezeigt. Und man konnte abstimmen. Und Save the Best for Us heißt der Titel, mit dem Bjarne dann im November beim Junior ESC antreten wird.
Ich bin mal gespannt.
Die offizielle Version wird gerade noch aufgenommen und abgemixt. Können wir uns vielleicht nächste Mal drüber unterhalten. Auf jeden Fall haben wir einen sehr energiegeladenen Interpreten. Das kann man schon mal sagen. Wir werden den Junior ESC auch in so kleinen Mini-Podcasts wie im letzten Jahr auch begleiten, weil das ja auch für uns auch immer ganz spannend ist. So gerade, ja, wir setzen uns immer auch damit auseinander, wie Kinder halt eben vermarktet werden. Wir gucken da auch kritisch drauf. Aber schön ist ja immer, man sieht tatsächlich Menschen bei diesem Wettbewerb, die man eventuell dann nach ein paar Jahren auch auf der ESC-Bühne sieht. Das hat alles auch so einen kleinen Bezug zueinander.
Ja, das stimmt. Und dass es einfach deutlich unvorhersehbarer ist als der große ESC. Das ist auch ganz schön.
Ja, und es hilft zu überbrücken, diese Durststrecke bis zur Vorentscheidssaison.
Das stimmt.
Ja, viel, viel Glück, Bjarne, aber wir werden wahrscheinlich vorher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Wo wir euch noch nicht drüber berichten können, ist nämlich das Datum des ESCs, wann er stattfindet und der Austragungsort. Wann das Datum kommt, sind wir uns noch nicht ganz so sicher, aber wir werden sicher sein, dass am 30. August laut Broadcaster in der Schweiz veröffentlicht wird, wo der ESC 2025 stattfindet. Es geht um zwei Städte, aber darüber sprechen wir gleich in unserem Ausblick 25.
Genau, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, wir werden auch im nächsten Monat und diesmal ganz bewusst nicht in der letzten Woche, also es ist ja eigentlich schon dieser Monat, also nicht in der letzten Augustwoche veröffentlichen, sondern wir lassen uns wieder eine Woche länger Zeit, damit wir auch über den Austragsort sprechen können, weil das natürlich auch interessant ist, dann auch mal zu gucken, wie teuer ist denn da ein Hotelzimmer.
Wahrscheinlich unbezahlbar. Buchen wir einfach schon mal auf Gag
was hin. Sollen wir jetzt schon mal was reservieren?
Ja, einfach bestimmt.
In Basel?
Ja, und dann verkaufen wir das weiter.
Du bist ja Geschäftsmann, Johannes.
Ja.
So, jetzt wird's illegal. Lass uns mal aufhören hier mit dem Podcast.
Ich glaub's auch.
Nur damit ihr Bescheid wisst, wir sind auch ganz bewusst im nächsten Monat eine Woche später. Aber das macht nichts, denn wir haben ja noch eine Folge im Anschlag. Die dürft ihr jetzt sehr gerne hören oder halt irgendwann später. Ausblick 25 ist online und wir reden darüber, was beim ESC 2025 passieren wird. Hört da doch jetzt gerne einmal rein.
Oh ja, macht das gerne. Und ihr könnt nochmal nachschauen. Wie gesagt, das Video zum Beispiel ist auf TikTok oder auf Instagram, wo wir unseren Wetteinsatz noch einlösen. Da schaut doch gerne mal vorbei.
Genau, oder wer in alten Sachen schmökern möchte, der darf uns gerne auch auf YouTube besuchen. Da haben wir auch einige Videos.
Und es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.
Auf Wiederhören!